Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, sind alle frisch ausgeschlafen, vielleicht auch erholt von der Ferien, um auch wieder zu hören, was Gott uns heute sagen will. Der Heilige Geist schenkt Mut zum Reden. Wir sind heute in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Wir werden bis Vers 22 kommen. Und die Geschichte startet eigentlich recht an einem Tiefpunkt. Und ich möchte jetzt dich in das hinein mitnehmen. Stell dir vor, du bist zum ersten Mal in deinem Leben im Knast gsi. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es für dich schon das zweite Mal, keine Ahnung. Aber stell dir vor, du bist seit langem das erste Mal im Gefängnis, also das allererste Mal. Es war nicht so bequem gsi. Das Essen war auch nicht so wie in den Ferien. Und du hast nicht wirklich recht geschlafen. Und das, was am nächsten Tag auf dich zukommt, hast du keine Ahnung. Du schaust ganz ungewiss in die Zukunft. Und am nächsten Morgen wirst du rausgezehrt aus dem Gefängnis, nicht von ausschlafen, kommst vor so ein riesiges Gremium von 70 Leuten, vor das höchste Gericht in dem Land. Und du weißt, es erwartet dich nichts Gutes. Weil genau diese Versammlung, das Gericht, hat vor ein paar Wochen einen guten Freund von dir grundlos hingerichtet. Nämlich Jesus. Und so stehst du vor dem Gericht, siehst dort den Hohepriester. Das ist der absolut höchste Führer in diesem Land, nebst den Römern, die eigentlich alles sagen, was läuft. Aber er hat ganz viel Macht. Und nebst ihm sind 70 andere Würdenträger. Alles ganz wichtige Leute. Alles Leute, die viel besser ausgebildet sind als du. Und du hast keinen Freund, der irgendwo an dich herankommt. Und du weißt, es wahrscheinlich sind alle 70 dir nicht wohlgesonnen. So stehst du da und schaust auf 70 bös blickende Augenpaare, die wünschten, es gäbe dir am besten gar nicht. Das ist die Situation, die Petrus und Johannes angetroffen haben. Nach einem Tag, der eigentlich ganz gut gestartet hat zuerst. Wir haben es letzten Sonntag gesehen, der Predigt. Petrus und Johannes sind eigentlich in den Tempel gegangen, um zu beten. Sie sind aber aufmerksam gewesen und darum hat Gott ihnen gezeigt, hey, es ist dran, diesen Mann zu heilen. Er hat Glauben gehabt. Und er ist geheilt worden. Und nicht nur das, es hat ein riesiges Geläuf gegeben. Die Leute sind gekommen und haben geschaut, was ist da der umhüpfende Mann um die zwei herum? Was ist da los? Und Petrus und Johannes haben die Chance gepackt und haben predigt. Haben Jesus verkündet. Wie gut. Der Auflauf von Menschen ist aber nicht unbemerkt geblieben. Der Tempel hat eine Wache gehabt. Die natürlich müssen schauen, dass es ordentlich ist, weil die Römer gar nicht gern gehabt, wenn da irgendwie Tumulte entstanden sind. Und es hat auch Priester gehabt, die das gemerkt haben. Und im Kapitel 4 am Anfang sehen wir, dass die gekommen sind und die Versammlung unterbrochen haben. Und sie sind voller Zorn gewesen, steht in der Bibel. Sie haben es nicht können haben, was da abgegangen ist. Warum? Wegen zwei Sachen. Einerseits, dass da zwei Leute wie der Petrus und Johannes am Lehren sind. Das sind weder Gelehrte gewesen, noch Theologen, noch sonst irgendetwas. Der eine war ein Fischer gewesen. Und das Lehren war etwas, das den Gelehrten zugestanden ist oder den Priester. Aber nicht so einer, wie der Petrus und Johannes waren. Zweitens, sie haben Jesus als der verstandene Herr verkündet. Und das hat absolut nicht sein können. Sie haben damit bezeugt, dass es durch das, dass Jesus auferstanden ist und noch heute seine Macht gezeigt hat, haben sie bewiesen, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Und das ist der Sadduzäer, das ist so eine Partei in der damaligen Zeit, wo eigentlich alle Priester dazugehört haben, total gegen den Strich gegangen. Weil sie haben nicht daran geglaubt, dass es eine Auferstehung gibt. Und wenn der eine erzählt, dass ein Jesus auferstanden ist, ist das total in Konflikt mit ihrer Theologie. Und darum sind sie gekommen, voller Zorn. Und wenn sie hätten können, hätten sie am liebsten an dem Tag an Petrus und Johannes den Prozess gemacht, Aber es war schon spät, sie konnten nicht mehr alle 70 Ratsmitglieder zusammenrufen. Und darum haben sie das auf den nächsten Tag vertagt. Petrus und Johannes sind in Gewahrsam gekommen und stehen am nächsten Morgen vor dem Rat. Die ganze Geschichte hat trotzdem etwas sehr Positives gehabt. Es steht, dass an diesem Tag sich Hunderte von Menschen bekehrt haben. Hunderte von Menschen haben sich durch das mutige Zeugnis von Petrus und Johannes zu Jesus hingewendet. Sodass an diesem Tag die Kirche in Jerusalem auf über 5'000 Männer angewachsen ist. Ein riesen Wachstum, nachdem Pfingsten schon ganz viel sich bekehrt haben. Aber es war an diesem Tag nicht so, dass jemand überhaupt Zeit hatte, um die Leute zu taufen. Am Pfingsten sind die Leute gerade getauft worden und gerade in die Kirche integriert worden. Nein, das ist ein riesiges Chaos nach ausgebrochen. Die müssen alle auseinanderstüben. Und ich vermute, dass der Petrus und Johannes gar nichts von dem gewusst haben. Die sind ja abgeführt worden. Sie sind nicht richtig dazu gekommen, noch einen richtigen Aufruf zu machen. In dem Sinne hat für den Petrus und Johannes aus ihrer Perspektive das Ganze einen recht bitteren Beigeschmack gehabt. So gut gestartet und jetzt stehen sie vor dem Rat und müssen sehr wahrscheinlich um ihr Leben kämpfen. Ich möchte, dass wir die Situation mit ihnen nehmen, wenn wir die Predigt anschauen oder wie der Petrus und der Johannes dann antworten. Die Situation, die von einer Wolke geprägt ist, die über ihnen steht, eine Wolke, dass jetzt eigentlich ganz etwas Schlimmes kommt. Und dass sie, wenn Jesus schon hingerichtet worden ist, wo Gott der Sohn war und wo noch viel mehr Leute geheilt hat, und jetzt stehen sie auch wieder wegen jemandem da, wo jemand geheilt hat. Sie können das Schlimmste erahnen. Und dann werden sie, nachdem sie vor dem Rat stehen, mit einer Frage konfrontiert. Die Frage sehen wir im Vers 7. Da haben sie Petrus und Johannes gefragt, mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Ich finde es einen ganz interessanten Start von einer Gerichtsverhandlung. Die Frage nach der Kraft, in der sie unterwegs sind. Und das finde ich ganz interessant, dass die Frage nach dieser Kraft zuvorderst steht. Ganz häufig stehen Motive dahinter, wenn man vor Gericht zehrt wird. Was sind die Motive gewesen, die dich zu dieser Tat gebracht haben? Aber da steht, was ist die Kraft, welches ist der Name, der da dahinter steht? Denken wir daran, Apostelgeschichte 1,8, wo Jesus gesagt hat, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, werdet ihr Kraft bekommen und ihr werdet meine Zeuge sein. Und ich finde es total faszinierend, dass die Leute vor Gericht zehrt werden und genau diese Kraft das Thema ist. Was ist die Kraft, wo ihr da unterwegs seid? Die Leute haben nicht an Jesus geglaubt. Die Leute hätten Jesus am liebsten aus der Geschichte gestrichen gehabt. Das leidige Kapitel, das sie gerade gemeint haben, zu beenden, ist weitergegangen. Aber da stellen sie als erstes mal die Frage, was ist die Kraft? Obwohl sie nicht geglaubt haben, haben sie die Kraft gespürt. Haben sie die Auswirkung von dieser Kraft gesehen, in der die Menschen da unterwegs gewesen sind. Und darum haben sie gefragt, mit welcher Kraft und in welchem Namen haben ihr das gemacht? Und dann kommt die Antwort von Petrus. Und die finde ich mega stark. Ich hätte liebst sau stark gefunden, aber das sagt man nicht. Ich finde eine Predigt. Petrus sagt ab Vers 8, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er dann gesund geworden ist, dann solltet ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus ist der Stein. Jesus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voll auf Achtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Ich finde Petrus seine Antwort einerseits unglaublich respektvoll, wenn er die Leute anspricht, sehr geehrte Mitglieder von dem Rat. Gleichzeitig finde ich sie unglaublich mutig. Wir sehen da nicht einen Petrus, der versucht, irgendwie jetzt zu schleimen oder die Leute auf seine Seite zu ziehen. Jetzt schauen, wie ich mich aus dieser Situation herauswinden kann. Nein, wir sehen da einen Petrus, der unbeeindruckt eigentlich von der Situation, in der er steht, ganz klar seinen Herr Jesus verkündet. Ich muss das immer wieder anziehen, den Vergleich. Weil ich das total beeindruckend finde. Vergessen wir nicht, das ist der Petrus, der vor ein paar Wochen nicht den Mumm gehabt, Jesus zu bekennen. Er hat Jesus verleugnet, einmal, zweimal, dreimal. Und die Situationen sind alle viel weniger kritisch gewesen als jetzt. Weil jetzt ist es wirklich um den Kragen gegangen von ihm und um Johannes. Und da sieht man Petrus, der mutig ansteht und eigentlich nichts macht oder nichts versucht, um die Leute zu gewinnen. Wenn man vor einem Gericht steht, probiert man das Gericht zu überzeugen, dass man eigentlich sollte irgendwann möglichst bald wieder frei rauslaufen. Bei Petrus sieht man überhaupt nicht irgendeine Tendenz in die Richtung. Und ich glaube nicht, dass es einfach Ignoranz war, dass er nicht gewusst hat, dass er jetzt schauen muss. Nein, er verkündet Jesus. Aber wo, von wo ist das gekommen? Der Mut, der Freimut, die Sorglosigkeit. Ich glaube, wir finden den Schlüssel beim Startvers. Da steht, dass Petrus erfüllt vom Heiligen Geist die Antwort gegeben hat. Erfüllt vom Heiligen Geist gab Petrus ihnen folgende Antwort. Es ist der gleiche Petrus, der vor ein paar Wochen total versagt hat. Und selbst der eine Magd nicht mögen zugeben, hey, ich gehöre zu Jesus. Er hätte ja können irgendetwas flüstern. Nein. Es ist der gleiche Petrus, der jetzt da steht. Und was ist der Unterschied von dem Petrus? Er hat nicht irgendeine Mentalkur gemacht mit Jesus in diesen paar Wochen. Nein. Das ist der Petrus, den wir danach Pfingsten erleben, der jetzt voll ist vom Heiligen Geist. Ein Petrus, der Mut hat, sein Herz zu bezeugen, selbst dann im Wissen, dass es ihm den Kopf kosten könnte. In dem Sinn startet er seine Antwort auf diese ganz zentrale Frage. Ich finde es noch spannend, dass der Petrus noch so bei der Einleitung darauf hinweist, liebe Leute, ich möchte darauf hinweisen, dass wir heute dastehen, wenn wir etwas Gutes gemacht haben. Fast ein bisschen frech eigentlich. Aber ich würde sagen, es ist respektvoll mutig. Er hat es auf den Punkt gebracht. Hey Leute, ihr müsst euch bewusst sein, wir haben nichts Schlechtes gemacht. Der Mann, der Geheilte, ist anscheinend auch dort gestanden, so wie sie redet. Das heisst, hey, der Petrus hat vielleicht darauf gesagt, ja, wegen dem Mann stehen wir heute da vor euch. Der ist geheilt worden. Sie müssen sich nachher nicht selber im Mittelpunkt stellen. Aber Petrus tut das ganz klar ansprechen. Und dann geht es weiter und dann geht es nicht mehr um sie. Er gibt Antwort auf die Frage, von wo kommt die Kraft, in der ihr unterwegs seid. Und er bringt es extrem gut auf den Punkt. Nämlich auf einen Punkt. Jesus. Der Petrus sagt, es ist in seinem Namen, wo der Mann geheilt worden ist. Petrus hat gesagt dort, im Namen Jesus, stand auf. Und dann hat er noch die Frage beantwortet nach dieser Kraft. Er sagt, es ist dank dieser Kraft von dem Jesus. Der Jesus, den ihr verworfen habt. Der Jesus, den ihr gefunden habt, der ist nicht brauchbar, der muss weg zum Wohl vom Volk. Das ist der Jesus, der als Eckstein jetzt da steht und der wichtigste Stein ist in dem Bau, den Gott machen will. Der Anklagte wird eigentlich indirekt zum Ankläger. Der Petrus lässt sich nicht nehmen, eigentlich voll von dem Heiligen Geist, auf die Leute zu zeigen und zu sagen, hey, ihr Leute haben diese Botschaft abgelehnt. Aber Gott geht seinen Weg. Petrus steht ganz klar zu seinem Herr. Und dann geht er noch weiter. Er tut noch etwas weiteres anhängen im Vers 12. Das sehen wir. Da, wo er sagt, in Bezug auf Jesus, bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus sagt, es gibt keinen anderen, der uns die Rettung geben kann, die Gott bereitgestellt hat. Der Satz wirkt so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, wenn man das Ganze so anschaut. Aber wir müssen nicht vergessen, der Lukas hat auch die Predigt zusammengefasst. Und ich glaube, der Petrus tut da ganz klar darauf hinweisen, dass es nicht nur um einfach die Heilung gegangen ist von dem Mann. Jesus war nicht einfach ein Guru, der gekommen ist, um Menschen zu heilen und Wunder zu tun. Das ist durchaus die Begleiterscheinung von dem Ganzen. Und das haben die Leute ja gesehen. Aber der Petrus tut ganz deutlich darauf hinweisen, es geht an erster Stelle um die Rettung, die Jesus wollte bringen. Und es gibt keinen anderen Weg, durch den wir gerettet werden können, als der Jesus. Das ist eine Botschaft, die heute extrem nicht gern gehört wird. Und es ist nicht erst heute so. Diese Botschaft ist der Grund schlussendlich, dass die Juden, die ersten Christen, verfolgt worden sind. Und wir müssen gar nicht schockiert sein, wenn die Leute so hässig darauf reagieren, wenn man sagt, die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Ich habe das nicht gesagt. Ich bestätige nur das, was Jesus gesagt hat als Sohn Gottes. Und ich sehe auch in der Bibel, dass die Leute sich schon seit 2000 Jahren an dem nerven. Und der Petrus bringt das auch wieder in diese Botschaft hinein und sagt, es ist der Name von Jesus, der dahinter steht, es ist seine Kraft. Und lasst euch gesagt sein, es gibt nur einen Weg, um gerettet zu sein, nämlich der Jesus. Was ist da passiert? Wir sehen nachher, dass die Leute, die auf den Petrus zugelassen haben, total baff waren von der Art, wie er geredet hat. Es steht im Vers 13, dass sie total überwältigt waren von dem Freimut, von der Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes da auftreten sind. Bevor wir dann auf das eingehen, möchte ich aber noch einen Punkt hervorheben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir reden hier von einem Petrus und Johannes, die voller Heiliger Geist unterwegs sind. Das haben wir gelesen im Vers 8, dass der Petrus voller Geist war, als er geantwortet hat. Und es ist im Sinn von Apostelgeschichte 1,8 der Heilige Geist, der sie mit Kraft ausrüstet, um Zeugen zu sein für Jesus. Da erleben wir Apostelgeschichte 1,8 ganz praktisch, wie das passiert ist, wie sich Gott das auch vorgestellt hat. Aber in dieser Antwort von Petrus geht es immer um Jesus. Es finde ich noch ganz interessant, dass der Petrus nicht sagt, es war im Namen Jesus und in der Kraft vom Heiligen Geist. Er sagt, es ist in der Kraft von Jesus. Und logisch wissen wir ja, dass die Dreieinigkeit, die gehören zusammen. Man kann auch von Jesus reden und vom Heiligen Geist. Auf den Punkt, den ich darauf hinweisen will, und das sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, ist, dass die Leute voll Heiliger Geist unterwegs sind, aber immer Jesus in den Mittelpunkt gestellt haben. Es ist immer darum gegangen, Zeugen zu sein für Jesus und um ihn gross zu machen. Obwohl sie total erfüllt waren von dem Heiligen Geist, haben sie nicht um das Thema Heiliger Geist gekreist die ganze Zeit, im Sinne von, wir wollen jetzt etwas erleben. Es ist um Jesus gegangen. Und der Heilige Geist war der Motor, den sie von Gott brauchten, um voller Kraft den Jesus zu verkünden. Was möchte ich in diesem Bezug sagen? Ich finde es schade, dass wir in der heutigen Zeit zwei Lager haben, in dem Bezug zum Heiligen Geist. Es gibt das eine Lager, das sich voll auf das Thema Heiliger Geist fokussiert hat. Aber es geht dann dort fast nur um das Heilige Geist. Und mein Eindruck ist manchmal dort ein bisschen, dass es ganz stark hat, manchmal darum geht, ich möchte etwas erleben. Irgendein übernatürliches Erleben. steht dann dort im Mittelpunkt. Dann gibt es die andere Seite, wo sich aus Angst teilweise, aus Vorsicht, vielleicht auch Angst, die Kontrolle zu verlieren, gesagt, hey, das Ganze mit dem Heiligen Geist ist mir zu spekt. Und ich tue lieber mich aufs Wort konzentrieren und dass ich ganz richtig alles mache, wie es in der Bibel steht. Ich bin überzeugt, dass beide Wege keine Lösung sind. Wir können nicht sagen, ich bin nur mit Jesus und Gott und die Bibel unterwegs, ohne Heiligen Geist. Genauso wie es nicht darum geht, dass ich nur mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, damit ich irgendetwas Interessantes erlebe. Ich glaube, wir dürfen das Vorbild folgen von den ersten Christen. Wie sind die unterwegs gewesen? Völlig unverkrampft. Sie haben dort ganz viele theologische Fragen noch gar nicht geklärt in dieser Zeit. Aber sie sind in dieser Fülle vom Heiligen Geist unterwegs gewesen, damit Jesus im Mittelpunkt gestellt wird. Und wie sehr wünsche ich mir, dass jeder von uns nach dieser Fülle vom Heiligen Geist strebt. Nicht damit du irgendetwas Krasses erlebst. Vielleicht schon. Aber das soll nicht im Mittelpunkt stehen. Dann bist du wieder im Mittelpunkt. Dann machst du dich zum Gott, zum Götz. Nämlich, dass Jesus darf gross werden durch dich. Und in dem Sinn sagt auch der Paulus ganz deutlich, zu den Epheser zum Beispiel, Kapitel 5, Vers 18, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das brauchen wir alle. Dass wir so ein überlaufendes Gefäß sind, wo so voll sind mit dem Heiligen Geist, das werden wir nachher noch hören von Petrus, dass wir sagen, hey, wir können gar nicht anders, als von dem Jesus zu reden. Die Hauptwirkung vom Heiligen Geist ist, dass wir zu Zeugen werden von Jesus. Es gibt noch viele andere und die sind alle auch genauso wichtig. Aber sie dienen alle dazu, damit Gottes Reich gebaut werden darf. Nicht dein Ego aufgebaut wird. Der Heilige Geist ist da, um uns zu unterstützen im Bau von Gottes Reich. Und wir Christen sind gefordert, an dem Bau mitzumachen. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Und darum möchte ich dich auch heute einladen. Bitte Gott, dich mit dem Geist zu füllen. Probier es nicht selber. Du nicht umkrampfen und schau, wie du es selber anbringst. Du musst nicht perfekt sein. Hey, was der Petrus eins nicht perfekt ist, ich bin so froh, dass Gott den genommen hat. Wenn ihr wüsstet, was ich alles für Böcke noch habe, müsstet Andrea fragen. Aber Gott kann mich brauchen, weil er mich durch seinen Geist leitet. In meiner Unvollkommenheit. In meiner Fehlerhaftigkeit. Das heisst nicht, dass ich bewusst in Sünde leben will. Aber ich mache immer wieder Sachen, die ich mega schade finde und mich überhaupt nicht so finde, wie es sein sollte. Aber wenn ich ausgerüstet bin mit dieser Kraft vom Heiligen Geist, dann kann Gott mich brauchen. Und ich merke, es fehlt mir ganz häufig. Ganz häufig habe ich einfach Angst. Ich will niemanden zu nahe treten. Und da möchte ich mich dem Aufruf anschliessen, dass ich mich da genauso in die Reihe setze und ich sage, werdet voll. Ich merke, ich will das noch viel mehr. Dass ich einfach Mut bekomme, um Gott zu bezeugen. Ich möchte das nicht selber probieren, sondern ich möchte Gott bitten, mich zu erfüllen. Und in dem Sinn sehen wir da den Heiligen Geist, wo die ersten Christen unterwegs waren, der Petrus, der vor dem Gremium steht, wo sie erfüllt hat, damit sie mit Mut haben können Jesus bezeugen. Ich möchte es noch mit einem Bild verdeutlichen. Im Mai werde ich noch mal für ein paar Wochen auf Panama gehen und für meine Abschlussarbeit muss ich dort eine Studie machen bei dem Indianerstamm, wo ich die Arbeit darüber schreibe. Und jetzt, um dort hinzukommen, brauche ich ein Flugzeug. Nicht ein eigenes, natürlich, ja, wäre auch noch schön, aber so steht es auch nicht mit den Finanzen und wird es auch nie stehen. Das Coole ist, dass Gott uns einen Gutschein geschenkt hat, weil wir letztes Mal einen Tag verloren haben im letzten Flug und wir haben alle Flüge können zahlen, die wir jetzt braucht in diesem Jahr und im letzten. Das ist total genial. Wir brauchen das Flugzeug, um möglichst schnell dort hinzukommen. Wir brauchen die Kraft von dem Flugzeug. In der Kraft von dem Flugzeug werde ich zack, zack, die 10'000 Kilometer und bang bin ich in Panama. Ich brauche die Kraft, wo das Flugzeug mich hilft, an den Ort zu kommen, das Ziel, das ich erreichen muss. Aber ich bin wegen dem nicht total fokussiert auf das Flugzeug und die Kraft und es ist alles um das Flugzeug drüllt. Ich liebe zwar das Fliegen. Nein, was mir im Blick steht, ist das Ziel. Und so ist es auch, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wir brauchen ihn total. Es geht nicht ohne, als Christ. Aber es geht nicht darum, dass wir umhinkreisen, sondern um das Ziel, das der Heilige Geist durch uns unterstützen will, nämlich, dass Jesus gross wird. Ich könnte mich auch entscheiden, sage ich, gehe ohne Flugzeug. Es gibt zwei Optionen, das Schiff oder Ruderboot. Und ihr lacht. Ich hätte mit einem Schiff vielleicht 3 Wochen, bis ich überhaupt dort bin. Mit einem Ruderboot würde ich so wahrscheinlich vorher in den Darm von einem Fisch landen. Wie der Jona. Die Frage ist, ob er mich dann wieder ausspuckt. Aber so sind wir häufig als Christen unterwegs. Dass wir den Heiligen Geist haben, der uns an das Ziel bringen will, das Gott für uns vorgesehen hat, wo uns brauchen will. Und wir sagen, ich gehe mit dem Ruderboot. Und vorher haben wir gelacht. Aber eigentlich ist es auch zum Lachen, wenn wir als Christen so unterwegs sind. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist, ohne dass alles um das kreiset. Jesus soll im Mittelpunkt stehen, er soll verkündet werden. Das ist das, was ich in der Apostelgeschichte ganz praktisch so zu mir überkommt. Und in dem Sinn sehen wir da, was die Reaktion war von dem Rat. Da steht im Vers 13, dass die Unerschrockenheit von Petrus und Johannes einen extremen Eindruck hinterlassen hat bei diesen Theologen. Die sind total, die hat wahrscheinlich nicht gedacht, jetzt gibt es einen einfachen Prozess, jetzt machen wir die zu Schneck. Und das sind ja eh Ungelehrte. Und jetzt kommt da so eine Antwort und auf die erste Frage haben sie schon nicht mehr gewusst, was sie sagen. Wie gut. Das ist das Resultat von Menschen, die in der Kraft vom Heiligen Geist unterwegs sind. Die übrigens darauf vertraut haben, auf das, was Jesus ihnen gesagt hat. Jesus hat gesagt, wenn sie mal euch vor Gericht schleppen, das finden wir im Lukas 21, dann macht euch keine Gedanken, was ihr sagen müsst. Ich werde euch die richtigen Worte geben. In dem Sinn behaupte ich, hätte wahrscheinlich noch Petrus und Johannes sogar die ganze Nacht können schlafen, falls es möglich war, nebst der Ratte und dem ganzen Ungemütlichen. Also sie haben sich nicht müssen den Kopf zerbrechen, wenn sie daran glaubt haben. Ich glaube, sie daran geglaubt haben. Was sagen wir jetzt mal, Johannes? Wie sollen wir uns verteidigen, dass wir da irgendwie aus dem rauskommen? Nein, sie haben gewusst, Jesus gibt mir die richtigen Worte. Sie haben sich ganz auf den Heiligen Geist verlassen und da erlebt, wie das passiert ist. Das Resultat war, dass die Leute, die da gehört haben, die Theologen, die nichts mehr hatten zum Erwidern. Und vergessen wir nicht, Petrus und Johannes waren keine Theologen. Ich merke noch häufig im Gespräch mit Leuten, dass so fast wie ein bisschen Ausrede kommt. Ja, aber ich bin ja nicht so ausgebildet wie du. Ich bin nicht so ein Theologe. Billige Ausrede. Gott möchte uns alle brauchen. Und es ist schön, wenn Leute sich die Zeit nehmen können, auch um vielleicht mal tief in eine Sache hineingehen. Aber man kann selber auch ganz viel vertiefen und studieren in der Bibel. Aber was maßgebend ist, ist die Führung vom Heiligen Geist. In dieser Fülle zu reden. Was zentral ist, und das kommt in der Antwort auch noch. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das ist die einzige Erklärung, um das Phänomen, das da jetzt gerade passiert, können irgendwie nachvollziehen. Hey, die Leute müssen bei Jesus gewesen sein. Und wisst ihr was? Wir können auch alle bei Jesus sein. Und von ihm aus in der Kraft vom Heiligen Geist reden. Wie schön wäre es, wenn Leute sagen, hey, beim Dani spürt man, das war so richtig bei Jesus gewesen. Boah, da spürt man irgendeine Kraft. Und es geht nicht nur darum, es geht ja nicht darum, dass ich dann einfach so rede, dass die Leute nichts mehr sagen können. Nein, man spürt die Vollmacht, die Autorität, die nur Gott geben kann. Nochmal kurz, von wo ist die Unerschrockenheit gekommen? Zusammengefasst, sie sind unterwegs gewesen in dieser Kraft vom Heiligen Geist. Sie haben gewusst, dass Gott sie nicht heilen lässt. Und sie haben absolut die richtigen und kräftigen Worte bekommen um Jesus zu bezeugen. Zweitens, sie sind von Jesus hergekommen. Jesus war absolut der Lebensmittelpunkt in ihrem Leben. Es ist nicht darum gegangen, für den Petrus und Johannes, wie kann ich jetzt schauen, dass ich meine Karriere verwirklichen kann. Es hätte ja können sein, dass der Petrus denkt, jetzt mache ich eine fromme Karriere. Wenn das im Mittelpunkt gestanden wäre, hätte er auch schon im Hinterkopf gehabt und gedacht, nein, wie mache ich jetzt das, damit ich da rauskomme, vielleicht noch gute Connections mache mit diesen Frommen da, damit ich meine Karriere machen kann. Total fromm, alles sehr gut aussehend. Der Punkt ist, sie haben Jesus total im Mittelpunkt gehabt. Sie sind völlig frei gewesen von allem anderen. Berufliche Überlegungen, selbst Familie. Das finde ich ganz krass. Jesus hat gesagt, wir müssen bereit sein, unsere Familie selbst ihm anzugeben, wenn wir ihm nachfolgen. Und als Vater mit Kind finde ich schon noch, das ist schon noch recht schwierig. Und einfach denkst, ich tue jetzt meinen Kopf riskieren und ja, die müssen dann ohne Vater aufwachsen. Auch Petrus und Johannes haben total ihr Leben auf Jesus fokussiert und sind durch das total frei gewesen. Weil sie nicht abhängig waren in ihrem Reden und ihrem Handeln von ihren eigenen Prioritäten. Sie haben sich total Gott angegeben. Sie haben ihr Leben Jesus angegeben und auch gewusst, hey, wir reden jetzt mutig von Jesus und Jesus will uns rausholen, wird das machen. Das hat der Petrus übrigens noch ein paar Mal erlebt, bis er dann wirklich für Jesus hat dürfen sterben, viel später. Und in dem Sinn ist der Freimut zu verstehen, wie es in einigen Übersetzungen steht, oder die Unerschrockenheit. Sie sind frei gewesen, weil sie in Jesus gewesen sind. Weil Jesus total ihren Lebensmittelpunkt gewesen ist. Und übrigens haben sie auch ganz klar gewusst, das ist gar nichts Spezielles. Jesus hat schon lange gesagt, dass wir verfolgt werden. Also sie sind in dem Sinne gar nicht in einer Depression gelandet, weil sie jetzt Kappe gewaschen bekommen. Sie haben gewusst, das gehört zur Nachfolge. Alles andere ist eigentlich nicht normal. Sie haben gewusst, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, hat er ganz deutlich gesagt, werdet euch verfolgen, sie werden euch Schlechtes antun, sie werden euch umbringen. Und das haben sie müssen berechnen, wo sie ihre Lebensrechnung gemacht haben. Bin ich bereit, wirklich mein ganzes Leben Jesus anzugeben? Und da sieht man Petrus, der schon lange Ja gesagt hat, selbst vor Pfingsten, aber jetzt noch mit dem Heiligen Geist, der total mutig kann anstehen und nicht sich darum kümmern, ob es ihm den Kopf kosten können. Und so geht das Gespräch weiter. Die Leute, der Rat hat sich dann versammelt und haben diskutiert und versucht zu sagen, hey, was machen wir jetzt? Wir können das nicht wegdiskutieren. Das finde ich übrigens ganz toll. Die Leute haben die Auferstehung von Jesus nicht diskutiert. Das war gar kein Thema damals vor 2000 Jahren, wo das passiert ist. Weil die haben eigentlich grundsätzlich alle gewusst und sind 500 Zeugen da gewesen oder mehr, wo gewusst haben, wo hätte bezüglich, wenn man einen Gerichtsfall gemacht hat, zum Beweis, ist Jesus auferstanden oder nicht, man hätte gewusst, das stimmt. Und darum ist das da kein Thema gewesen. Man hätte auch nicht können diskutieren, dass der Mann, der da gestanden ist, geheilt worden ist, weil der ist rumgelaufen. Die Macht von Gott ist so offensichtlich gewesen, die hätte man nicht können wegdiskutieren. Und das soll auch Menschen zum Denken anregen, wo die Wahrheit von der Bibel wollen in Frage stellen, dass Jesus überhaupt auferstanden ist. Es gibt Theologen, die heutzutage sagen, hey, das war nur eine Idee in den Köpfen dieser Leute. Nein, das war so eine Tatsache, dass selbst Leute, die nicht daran glaubt haben, das nicht diskutiert haben. Aber sie haben trotzdem die Frage müssen stellen, was machen wir jetzt mit dem? Weil wir wollen die Geschichte nicht glauben. Wir wollen den Jesus nicht annehmen. Wir wollen, dass das nicht weitergeht. Die frommen, die religiösen Leute von der damaligen Zeit, der Rat, hat sich die Geschichte Jesu entledigen, weil das Ganze auf sie gezeigt hat. Es hat sie beschuldigt. Sie haben gewusst, hey, wir haben da eigentlich falsch gehandelt. Und sie, anstatt das einzugestehen, so wie viele Menschen, hat man probiert, das irgendwie wegzubringen. Anstatt umzukehren und Buße zu tun von Gott, haben sie schlussendlich das bekämpft. Haben sie schlussendlich Gott bekämpft. Und in dem Sinne war die beste Idee, die sie hatten, ja gut, dann verbieten wir halt das Ganze. Und damit hat die Geschichte angefangen, wo das Christentum seitdem in vielen Ländern immer wieder verboten worden ist. Ganz häufig ohne einen gescheiten Grund. Zum ersten Mal wird da die Verkündigung vom Evangelium verboten. Zum ersten Mal wird es den Christen untersagt, zu ihrem Glauben zu stehen. Bis jetzt war das nicht gewesen. Darum haben sie auch Petrus und Johannes nicht vorwerfen können, weil nicht einmal das Verbot war. Aber von dort an wird es anders. Da wird auch der Ton anders. Und jetzt haben sie es verboten. Aber ich finde ganz spannend, wie der Petrus und Johannes auf das reagiert. Da gehen sie gerade nochmal eine drauf. Im Vers 19 und 20 sagt der Petrus und Johannes: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von ihm zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das ist jetzt nicht einfach ein trötzelnder Petrus, der dort so ist. Nein. Das ist ein Petrus, der von der Größe Gottes eingenommen ist. Und sagt, ihr dürft selber urteilen. Ihr seid ja da zum Urteilen, oder der Rat? Ob es wirklich okay ist, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Und der Petrus hat es wirklich so gemeint. Ganz häufig wird der Vers von Christen gebraucht, die sich nicht wollen, reinreden lassen. Und sagen, Gott hat mir es gezeigt und du musst gar nichts sagen und das ist so. Um das geht es da nicht. Da ist ein Petrus, der von der Größe Gottes ergriffen ist und sagt, urteilt, ob es okay wäre, wenn wir euch gehorchen, anstatt das, was Gott uns gezeigt hat. Ganz offensichtlich durch all die mächtigen Beweise, die da laufen. Und dann sagen sie weiter, es ist uns abgesehen davon unmöglich, von dem zu reden, was wir erlebt haben. Wieder das, da haben wir Menschen, die von Jesus herkommen, die so ergriffen sind von dieser Größe von Jesus, von dieser Macht, von dieser Liebe, so überfüllt sind von dem, was Jesus ihnen gegeben hat, dass sie sagen, hey, wir können gar nicht anders. Wir sind Zeugen von Jesus und wir werden an dem nichts ändern können. Egal, was ihr dazu sagt. Petrus und Johannes sind an dem Tag ungeschoren davon gekommen, sie konnten nichts machen, sind sie heimgeschickt. Es hat keine Strafe gegeben, sie haben nicht die Ehre gehabt, sage ich jetzt mal, sogar geschlagen werden für Jesus, das kommt erst später noch. Sie sind einfach dürfen gehen. Und es war nicht, weil sie geschleimt haben, sondern weil Gott sie aus dem nochmal rausgeholt hat. Und es noch nicht der Zeitpunkt war für irgendetwas anderes. Aber was uns die Geschichte lehrt, ist, oder ermutigt, ist, wie sie Mut hatten, um Jesus zu bezeugen. Ein Mut, der aus dem entsteht, von dieser Hingabe an Jesus, wo Jesus total im Mittelpunkt steht, wo es total frei macht von allem anderen, wo sie nicht überlegen, was muss, wenn ich jetzt das sage, dann ist das schlecht für meinen Job, wenn ich das mache, ist das schlecht für mein Hobby. Nein, sie sind total frei von all dem. Jesus ist im Mittelpunkt gestanden. Und sie sind voll vom Heiligen Geist und in dem Sinn haben sie ganz mächtig ihren Herr bezeugt. Und zu dem möchte ich dich einladen heute. Wo immer du stehst, wir stehen alle irgendwo an einer anderen Stelle. Lass dich auf das ein. Lass Jesus im Mittelpunkt von deinem Leben sein. Es ist immer wieder gut, wenn wir mal unsere Prioritäten wieder mal prüfen, weil wir sind immer schnell verrückte die Sachen. Und plötzlich stehen ganz andere Sachen, wo wir alle mit einberechnen, wenn wir uns überlegen, wenn ich von Jesus rede, was alles beeinflusst das? Lassen wir Jesus im Mittelpunkt werden, dass wir freimütig in der Kraft vom Heiligen Geist ihn bezeugen. Und vielleicht denkst du, boah, ich bin noch weit davon weg. Denke ich manchmal auch. Aber ich möchte dort hinkommen. Und das ist der Grund, dass ich sage, Gott, ich möchte Tag für Tag mich verändern lassen von dir. Ich möchte Jesus ähnlicher werden, dass ich immer mehr in dieser Kraft von dir unterwegs sein darf. Und wenn du vielleicht noch gar nichts mit dem Glauben zu tun hast und Jesus noch gar nicht in dein Leben aufgenommen hast, ich hoffe, du spürst ein bisschen die Faszination, was es beinhaltet, mit dem Gott unterwegs zu sein. Dich möchte ich einladen. Lass dich auf das ein. Lass dich von Gott in deinem Leben führen und gib ihm dein Leben. Jeder, der Jesus in sein Leben aufnimmt, der kommt der Heilige Geist über und hat die Möglichkeit, in dieser Fülle unterwegs zu sein. Und es gibt nichts Geniales. Und ich freue mich mega darauf, selber darf ich auf dem hineinwachsen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich auch einfach auf das einlässt. Ich möchte in dem Sinn schliessen und beten. Und ja, wenn du etwas hast zum Ergänzen, eine Frage oder etwas, was du erlebt hast in dem Bezug, wo Gott vielleicht dir auch gezeigt hat, bist du herzlich eingeladen, nachher noch etwas da anzufügen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen. Danke für die Beispiele in der Apostelgeschichte, wo einerseits so weit weg von uns sind, teilweise, weil wir einfach das nicht so krass erleben und doch extrem ermutigend sind, weil sie uns vieles zeigen, wie die Leute unterwegs sind. Wir sind herausgefordert an dem Vorbild von Petrus, wo so kompromisslos, so mutig dich bezeugt haben. Und wir wollen Buße tun, dass wir im Alltag ganz häufig bei Sachen, wo es um viel weniger geht, einfach zu vorsichtig sind und nicht den Mut haben, dich zu bezeugen. Du siehst, wie es bei mir auch da manchmal ein Kampf ist, wenn ich da noch am Lernen bin. Und Herr, ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die einfach verfügbar ist für dich. Wo sagt, Herr, da bin ich, brauch du mich. Lass du mich durch deinen Geist zu einem Werkzeug werden, das einfach ein Zeuge ist für dich, Herr. Amen.